So, und da ist es wieder Sonntag und ich habe aber auch das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen in den Sonntag gerettet, weil das, was letzte Woche alles so passiert ist, das ist zum Teil nur echt schwierig zu ertragen gewesen. Und ich meine nicht das Aus der Handball-Nationalmannschaft bei der WM, das auch, aber...
Ich weiß, was Sie meinen. Ja. Ich glaube das auch, lieber Herr Wittke. Also erstmal guten Morgen.
Guten Morgen auch Ihnen.
Na, dann schauen wir doch mal, was dieser Sonntag so zu bieten hat.
Gerne.
Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund, der Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Und was machen wir jetzt? Und ich will jetzt nicht wirklich die ganze Geschichte nochmal wieder aufrollen und auf Maischberger, Lanz und Illner 4.0 machen. Mir geht es um etwas anderes. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also man sagt ja so schnell, was ist das für ein Kindergarten? Aber ganz ehrlich, schrumpfen wir mal die Menschen da im Bundestag, schrumpfen wir die mal runter. Geben wir den Parteien mal andere Namen, eher so Igelgruppe oder Seepferdchenbande. Und dann sollen die mal ein Problem lösen. Das wäre nicht anders als im Kindergarten, nur dass davon nicht so viel abhängt, nicht so viel Geld im Spiel ist, keine Menschen sterben und ein Erwachsener eingreifen würde und sagen würde, also schaut mal, setzt euch doch mal zusammen, sprecht miteinander, seid lieb zueinander und es wird nicht gehauen.
Ja, das klingt plausibel, lieber Herr Wittke. Ein bisschen würde ich auch sagen, so sind Menschen, aber grundsätzlich denke ich auch, so ist Demokratie. Es wird kräftig gestritten, das soll es auch. Was mich bedrückt, was mich beschwert dabei, wie geht es wohl den Angehörigen, etwa der Opfer in Aschaffenburg oder in Solingen? Wie geht es denen bei diesen Debatten? Haben die wirklich das Gefühl, es geht um sie und die Menschen? Wie geht es der Seele unserer Gesellschaft? Und dann natürlich auch, wie geht es eigentlich den Menschen, die hierher geflohen sind und auf ein menschliches Gesicht dieses Landes gesetzt haben? Und dann sind da die hämischen Gesichter der AfD und diese Debatte, in der alle alles instrumentalisieren. Es geht doch darum, nach guten Wegen zu schauen, achtsam für Menschen, gut für dieses Land und gut für Europa. Dahin wünsche ich mir eigentlich alle zurück.
Ja, und ich möchte das Gefühl haben, es wird mit Anstand miteinander umgegangen. Und es gibt noch Umgangsformen. Und dass ich mich darauf verlassen kann, dass Menschen gemeinsam etwas hinbekommen und zusammenarbeiten über Krabbelgruppengrenzen, also über Parteigrenzen hinweg.
Und deswegen glaube ich, wichtig ist ernst nehmen, die eigene Position äußern. Also ich meine jetzt wir alle, jeder und jede. Wir sind ja auch nicht besser als Politikerinnen und Politiker.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um Menschen, die die gleiche Würde haben wie alle. Von Gott verliehene Würde, wenn ich daran erinnern darf am Anfang dieses Gottesdienstes.
Sehr gerne. Ich fand Sie übrigens sehr gut, Herr Bischof, um da dann doch nochmal kurz auch inhaltlich auf die Debatten der letzten Woche einzugehen. Ich fand es gut, dass sich die Kirchen sehr klar positioniert haben auf der Seite der, ich sag mal, auf der Seite der Menschlichkeit. Also Asylrecht ist Menschenrecht, habe ich da immer wieder gelesen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das richtig.
Ja, es ist wahrgenommen. Das würde ich auch sagen. Und das ist gut so. Wichtig ist dann auch, finde ich, wir sind als Kirche keine politische Partei. Und auch nicht mit irgendeiner enger verbunden. Also ich meine jetzt mal das demokratische Spektrum. Wenn wir uns als Kirche äußern, dann immer so, dass wir nicht verwechselt werden dürfen mit Parteipolitik. Es ist dann ja immer eher der Hinweis auf die Grundlagen, die Werte, die Grenzen auch. Manchmal verstehen Menschen das Mist, deshalb sage ich das so deutlich. Die eine Parteifamilie hat ja ein C im Namen. Das verweist eben auch auf die Werte und das gibt dann manchmal auch besonders heftige Auseinandersetzungen, weil darin ja auch ein Anspruch steckt. Das C steht ja für etwas. Ich finde es gut, das will ich deutlich sagen, ich finde es gut, wenn darum gerungen wird. Die Dinge fallen eben an dieser Stelle nicht vom Himmel, leider. Und es ist wichtig, sich dazu auseinanderzusetzen. Aber nochmal, die Kirchen sind nicht eine weitere Partei oder ein Teil einer Partei.
Nicht die besseren Politikerinnen oder
gar
Politiker.
Nicht. Das bin ich nicht.
So, jetzt einmal weg vom Wahnsinn der letzten Woche hin zum Wohlgefühl des Sonntags. Wobei, vielleicht erzeugt das Thema auch heute gar kein Wohlgefühl, ich weiß es nicht. Was auch okay wäre, welche Überschrift trägt denn dieser Sonntag heute, Herr Bischof?
Ja, es ist der letzte Sonntag nach dem Epiphaniasfest.
Aha.
Also ab nächster Woche sind wir dann schon in der Vorpassionszeit. Am letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, also nach dem Erscheinungs- und Lichtfest. Da an diesem letzten Sonntag, heute geht es um die Verklärung Jesu. Ich übersetze mal.
Ja, Verklärung, gerne übersetzen.
Ja, ich übersetze mal. Es geht um das Aufleuchten dessen, wie es am Ende der Zeit sein wird, wenn Gottes Licht alle umhüllt. Und dazu wird die großartige Geschichte erzählt, wie Jesus mit Jüngern auf dem Berg ist und dann, wir sagen das ja auch im Deutschen so, und dann wird er verklärt. Also alles wird in eine andere Zeit und ein anderes Licht gehüllt und man denkt, also die Jünger denken, so soll es sein, hier willst du bleiben für immer, so wird es am Ende sein und das soll schon jetzt sein, so hell und strahlend. Ich denke, wir kennen das alle aus dem Alltag, so ein Moment, wenn wir merken, das ist das Ziel, das ist das Ende und dann ist es wieder weg und wir spüren nur, dass wir so für einen Moment so eine Ahnung hatten. Und Sie ahnen jetzt schon richtig, lieber Herr Wittke, das ist nicht der Text, den ich heute lesen werde, sondern es gibt einen anderen Bibeltext, der für heute vorgeschlagen ist, ja, dass darüber gepredigt wird. Und da sage ich schon mal vorweg, das ist ein Bibeltext, ich denke, von weltgeschichtlichem Rang, ein Schlüsseltext der Bibel überhaupt. Mhm. Wir hören heute Gottes Namen.
Geht es aber auch nochmal um Verklärung? Weil ansonsten mag ich jetzt noch einmal nachfragen.
Also Verklärung nicht in diesem Sinne. Wie ist ja, dann fragen Sie jetzt.
Dann mag ich einmal kurz fragen, Verklärung, wenn ich an unseren jetzigen Sprachgebrauch denke, denke ich immer daran, es wird etwas verklärt, bedeutet, dass es wird schön geredet. Also es wird verklärt, es ist nicht echt, es ist nicht das, was wirklich passiert. Aber das ist hier so nicht gemeint.
Okay, oder? Nee, es ist ein bisschen anders. Ich finde, es liegt auch in unserem Sprachgebrauch, wenn einer einen verklärten Blick hat, dann glaube ich, ist das nicht nur ein Blick, der irgendwas schön macht, was nicht schön ist, sondern als ob er so eine Ahnung hat, also so ist zwar noch die Wirklichkeit, aber dieser Mensch sieht für den Moment schon, was sich da so drüber legt und wie es mal
könnte,
sein wird, sein könnte, sein sollte.
Hoffnungsvoll.
So ein verklärter Blick ist ja auch so ein Blick irgendwie gefühlt in die Ferne. Mhm. Etwas zu sehen, was noch nicht ist. Und doch ist es in diesem Moment für den Menschen, der so sieht, da. Ich verstehe, was Sie meinen.
Okay.
Man muss aufpassen, dass es nicht so missverstanden wird. Verklärt, der verklärt hier alles.
Genau.
Eigentlich ist was, ist doch ganz anders oder so. Nee, es ist dieser Blick, der eine Ahnung hat und das legt sich da drüber. Und Jesus wird verklärt. Er steht plötzlich in diesem Licht, in dem wir sehen, wie das Leben sein soll.
Jetzt geht es zum Glück nicht um einen Antrag oder eine Gesetzgebung, die hier vorgelesen wird, sondern um die Bibelstelle für den heutigen Sonntag. Nach Ihrer Ankündigung bin ich sehr gespannt.
Also, zweites Buch Mose, also das heißt Altes Testament. Wir nennen das zweite Buch Mose ja auch das Buch mit dem Namen Exodus. Also das heißt wörtlich Herausführung, Befreiung, herauskommen eben aus der Bedrängnis und Sklaverei in Ägypten. Und da also nun im dritten Kapitel dieses zweiten Buches Mose, ziemlich am Anfang dieses Buches, die Berufung Mose, eben genau zu dieser Aufgabe, Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei zu führen.
Okay.
Wir hören die Geschichte, wie Gott Mose anspricht. Ich lese zweites Buch Mose, drittes Kapitel. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. So geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt.
Das ist so eine Bibelgeschichte, die zieht mich wirklich so auch, wie sie vorgetragen ist, auch richtig in ihren Bann. Ja. Das ist irgendwie großes Kino, ja. Viele Bilder. Ich habe mich sofort daran erinnert, dass ich dazu auch, weiß ich gar nicht genau, ich glaube, muss Grundschule dann gewesen sein, im Religionsunterricht ein Bild gemalt habe, ja. Eben dieser brennende Dornbusch und ja. So. Das ist schon wirklich toll. Und die Bibelstelle hat mich auch jetzt, muss ich sagen, so weggetragen, so ein bisschen aus dem, was wir bisher jetzt besprochen haben und, ja. Und der letzten Woche. Ich bin gespannt, ob man da noch Bezüge vielleicht ja. Auch findet, aber das ist eine sehr bildhafte Stelle und Sie haben es ja schon angekündigt, wir hören den Namen Gottes. Mhm. Ich werde der sein, der ich sein werde. Ja. Das ist ja aber auch so ein bisschen wie so ein Rätselname.
Ja, ist ein faszinierender Name. Also diese Geschichte hat so viel Faszinierendes. Sie haben es jetzt nochmal gesagt, da ist dieser Dornbusch, der brennt, aber sich nicht verzehrt. Genau. Was für ein Bild im Grunde für die Kraft Gottes, nicht? Sie bringt uns ins Leben, aber sie wird nicht weniger. Das wird nicht verbraucht an der Stelle. Also nur, um das mal einmal an diesem Punkt ja. Einfließen zu lassen. Ja, was ist das mit diesem Namen? Ich werde sein, der ich sein werde. Und wir wissen ja, dass eigentlich ist das Erste Testament hebräisch geschrieben. Also nicht nur eigentlich, das Erste Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Also das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen
okay.
Auch davon.
Nennen Sie mal ein paar gerne.
Ich ja. Bin, der ich bin zum Beispiel. Ich glaube, das gibt es auch als Lied. I am what I am. Ich weiß nicht, Sie wissen wahrscheinlich besser als ich.
Gloria Gaynor.
Ja, das ist auch das.
Daher
kommt das.
Okay.
Also ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Man kann das ja auch kombinieren. Ich glaube, worum geht es an der Stelle? Gott gibt Mose den Namen mit, der ja ein Name ist für das, was er tut, was dieser Gott macht.
Ja.
Nämlich bei seinem Volk sein und es herausführen, also in die Freiheit führen, in das gelobte Land, aus der Sklaverei, aus dem Dunkel des Lebens, aus den Schatten des Todes heraus. So würde ich das an dieser Stelle mal übersetzen. Und Gottes Name ist der, der zugleich beschreibt, was dieser Gott für seine Menschen tut. Nämlich da sein und herausbringen. Ich bin, der ich sein werde, der bei euch sein wird an der Stelle. Darauf kommt es ja an. Ich bin der bei euch ist und der dann da sein wird, da, wo ihr herausgeht. Da werde ich sein und werde das sein. Das ist ein irrer Name und doch eine, ich habe vorhin gesagt, weltgeschichtlichem Rang, der das ganze Bild von Gott klingt mir noch zu wenig. Die Erfahrung, die wir mit Gott haben, die Menschen mit Gott haben, so auf den Punkt bringt, dass ich sagen würde, es ist der Schlüsselsatz für das Begreifen dessen, was Gott erfahren heißt.
Aber ist es nicht erst dann der Schlüsselsatz, wenn man sich auf diese Erfahrung einlässt? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es eine unbefriedigende Antwort ist, wenn man sich einen Namen wünscht, irgendwie was ganz Konkretes, und dann wird gesagt so, ja, ich bin der ich sein werde. Ja, aber was denn jetzt? Was denn jetzt genau? Ja,
verstehe. Also erstmal ist das mit dem Namen immer so. Also erst, wenn wir uns darauf einlassen, bekommt er Bedeutung. Also bis dahin ist er ein großes Geheimnis, und wenn wir ihn dann wissen und für uns entschlüsseln können, wird er nochmal was anderes. Ich will nur mal einmal an das Märchen, das wahrscheinlich alle kennen, von Rumpelstilzchen erinnern, wo es auch darum geht, einen Namen zu wissen.
Ja.
Ja, und mit dem Namen, den ich für mich in Beziehung setzen kann, verändert sich die Welt. Zieh dir die Schuhe aus, sagt Gott als erstes, denn dieses ist heiliges Land, was so viel heißt, bereite dich vor, setz dich in Beziehung zu dem, was kommt. Du kommst jetzt mit dem Leben selbst in Berührung. Ich kann natürlich auch sagen, ich behalte mal meine Schuhe an, gucke ein bisschen aus der Ferne oder lauf lieber einmal drumherum und gehe dann weiter. Nein, da ist ein riesiges Beziehungsgeschehen in dieser Geschichte drin, Und erst wenn diese Beziehung geklärt ist, kann ich den Namen sagen. Übrigens, weil Sie vorhin immer von Kindern auch erzählt haben. Ist ja ganz faszinierend, dass Kinder erst eine ganze Weile auch miteinander spielen können oder so. Und dann fragen sie hinterher, wer war denn das? Weiß ich nicht, war ein Junge, der auch da war, oder ein Mädchen. Aber mit der Zeit, wenn diese Beziehung aufgebaut ist, dann wird es auch ungeheuer wichtig, den Namen zu wissen.
Das möchte ich jetzt wirklich einfach so stehen lassen. Weil da ist ganz viel mit drin, von wegen muss man sich drauf einlassen.
Und wird dann entfaltet. Ich meine, wenn ich das noch anfügen darf, und dann kommt dieser Name zur Geltung, der ja, wenn ich dann hineingehe in diesen Namen, wie das Öffnen des ganzen Lebens ist. Also weil das ja dann auch für uns gilt. Wir werden mit dem die sein, die wir sein wollen und sollen. Seine Kinder, Gottes Kinder, aber auch die, die dieses Leben in der ganzen Öffnung, die in diesem Satz drinsteckt. Wir werden gucken, was kommt, und wir werden die sein, die von Gott dahin in die Freiheit geführt werden. Also ich sage jetzt mal so, Sie sehen das auch an mir, da, vielleicht eine blöde Metapher jetzt, aber da explodiert irgendwie das Leben drin. Das öffnet sich total in diesem Namen.
Auch da wieder, wenn man es annimmt, ne? Wenn man sich drauf einlässt.
Zieh dir die Schuhe aus.
Okay. Ja, jetzt gucken Sie nach unten und überlegen, ne? Was machen Sie jetzt mit Ihren Schuhen? Okay, Ihre Entscheidung. Heute möchte ich mal nicht, wie sonst bei der Fürbitte, für eine Menschen- oder Personengruppe beten, sondern viel abstrakter für den Erhalt unserer Demokratie und für ein sehr tief verankertes menschliches Miteinander, so nenne ich es mal. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir. Wir sind, die wir sind, von dir gemacht und geführt. Wir bitten dich für unser Miteinander, für diese Welt, für unser Leben, in das du uns gestellt hast, mit viel Gutem, mit viel Wohlstand auch. Wir bitten dich, Gott, mach uns zu denen, die wir sein sollen. Gib uns die Kraft zum Teilen Gutes, zum Teilen Meinungen, Positionen. Wir können das teilen und darum werben und nach Wegen suchen, Wege, auf denen du versprochen hast, dass du bist. Gott, wir bitten dich, lass uns demokratisch ringen, lass uns das bewahren und nicht kaputt machen. Wir bitten dich, Gott, für die Menschen, die auf uns setzen, die darauf vertrauen, dass wir da sind, die in Not hier sind und die, die in Angst sind, an ihrer Seite stehen wir. Gott, in all dem schau auf uns und gib uns den Blick frei für die Menschen in der Ukraine, dass wir für sie bitten und beten. Für die Menschen in Israel und in Gaza, dass wir mit ihnen bangen und nach Leben suchen, und für die Geiseln, die jetzt freikommen. Und wir warten und sehnen, dass alle freikommen, dass sie herausgeführt werden aus dem Dunkel. Gott, wir bitten dich, führe in dein Licht, in dein Licht.
Amen. Bei dem allen, was wir heute gerade zum Beginn des Gottesdienstes besprochen haben, Herr Bischof, kann ich die Tendenz verstehen, dass Menschen sagen, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben und ich ziehe mich in meine eigene und vielleicht auch viel kleinere und abgegrenzte Welt zurück. Ich persönlich halte das für eine falsche Reaktion, aber ich verstehe das auch und kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man für das Nicht-Wegschauen, für das Hinhören, für das Gegenhalten durchaus Stärkung braucht. Und ich finde, auch diese folgenden Worte können solch eine Stärkung sein.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sind Ihnen, Herr Bischof, eigentlich meine Augenringe aufgefallen?
Ja, durchaus, aber ich wollte nicht sagen, das ist ja auch unhöflich, oder?
Ich bin
ja
entspannt, aber anstrengend war es schon, aber auch sehr, sehr wertvoll. Wir haben gestern nämlich unsere gesammelten Herzchen, die wir bei unserer Aktion Leben und Hören mit Herz zugesandt bekommen haben, die haben wir eingelöst als Arbeitskraft in der Notübernachtung der Berliner Stadtmission. Oh, von 18 super. Bis 23 Uhr sind wir da gewesen und haben mitgeholfen in der Küche bei der Essensausgabe. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, danke. Und nicht nur an die lieben Menschen der Berliner Stadtmission, sondern vor allem an die obdachlosen Menschen. Danke, dass Sie uns an diesem Abend aufgenommen haben und wir ihnen nahe sein konnten, sie uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Wirklich vielen Dank dafür. Eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. So, das wollte ich kurz loswerden. Herr Bischof, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, noch eine schöne Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch und ich sage auch einmal Danke.
Ihnen ebenso eine gute Woche. Kommen Sie gut durch die nächsten Tage.
Eine gute Zeit voller Segen und Licht.